Liebe Freunde, ich möchte Sie heute Abend grüßen mit dem Wort Jesu. Ich bin der gute Hirte. Schon angeklungen in dem, was Herr Diakon Vetter uns gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Wer kennt uns eigentlich richtig? Wer versteht uns? Ich sehe mich noch als jungen Vater, wie mein Ältester, so im ersten Schuljahr, in die Schule getrottet ist. Das hat ihn nicht viel hingezogen. So schwäbisch gesagt, so ein bisschen versirmelt, gell? Und ich habe gedacht, wer versteht denn mein Büblein? Mit seinen vielen Eigenheiten und Besonderheiten, die er von meiner Frau hat. Und ein paar auch von mir, gell? Aber sehen Sie, da geht's schon los, gell? Kennen wir uns, unsere Besonderheiten? Ich erleb's immer wieder, wenn ich mich vorstelle, Chefbuch, dass Leute mich fassungslos ansehen. Aber doch nicht der Rolf Schäffbuch von Schorndorf oder Ulm. Da merke ich, die haben gar nicht damit gerechnet, dass der Schäffbuch menschenähnliches Aussehen hat, gell? Das ist so ein Bild, das man von einem Menschen hat. Vielleicht haben die es zu Recht von mir. Und ich sehe immer bloß meine guten Seiten. Was bin ich für ein guter Kerl? Vielleicht ist Ihnen auch schon so gegangen. Wird ein Familienfoto gemacht, bei einem Festtag, bei einer Hochzeit, 40er feiern. Sie kriegen nachher einen Abzug und da schaut man ja zuerst nach sich selber, gell? Wir sind ja keine Egoisten, aber man wird doch halt zuerst nach sich gucken dürfen. Es darf doch nicht wahr sein, was hat der Fotograf für einen schlechten Film eingelegt? Oder hat er eine schlechte Kamera? Das bin doch ich nicht. Doch. Das unbestechliche Auge der Kamera hat gezeigt, das schwabbelige Gesicht. Wie gut ist, dass man Brille hat, dass man weiß, was vorne und hinten ist, gell? Vorm Spiegel kann ich mich so hinstellen, dass die paar Haare gerade noch einigermaßen gut rauskommen. Wer bin ich denn wirklich? Wir wissen von Dietrich Bonhoeffer, dass er im Gefängnis das ergreifende Gedicht geschrieben hat, wer bin ich? Sie sagen, ich trete aus meiner Zelle, heiter und gelassen wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen, ich trüge die Tage des Leides wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das? Oder hilflos, erschrocken wie ein Vogel im Käfig. Wer bin denn ich? Unser Altlandesbischof Hans von Kehler hat uns als Dekanen immer wieder gesagt, achten Sie darauf, wenn Sie Pfarrer visitieren, dass Sie nicht bloß die Schattenseiten eines Menschen sehen. Wir entdecken ja sehr schnell Schattenseiten. Meist ist die Gegenseite einer Schattenseite eine Qualität. Wenn einer impulsiv ist, quirlig, sodass er uns beinahe auf die Nerven geht, der kann auch was losmachen. Und der andere, der ein bisschen langweilig uns vorkommt, kein großer Redner, ist vielleicht ein großer Seelsorger, der zuhören kann. Und der eine, der einen unaufgeräumten Schreibtisch hat, das ist einer, der mit Menschen zu tun haben will, dem das Papier da oben steht. Seht nicht bloß die Schattenseiten, sondern meist ist die Gegenseite einer Schattenseite, eines Defizits, eines Mangels, eine Qualität eines Menschen. Seht auch die erfreulichen Seiten. Auch bei den Menschen, die uns auf den Nerv gehen. Wir leben ja meist nah beieinander und hören mit, wenn im Nachbarhaus oder im Oberstock der Haussegen schief hängt, wenn die Türen knallen und man Geschrei hört, dann lächeln wir verständnisvoll, dass das denen auch passiert, dass sie nicht in der Hand haben. Verstehen wir auch, dass da Menschen vielleicht mit blank gescheuerten Nerven sind, die uns brauchen? Männer, die nicht mehr können, weil sie in ihrem Beruf gefordert sind bis zum Letzten? Mütter, die kaputt sind? Kinder, die sich nach Freiheit sehnen? Kennen wir unseren Mitmenschen, was ihn wirklich bewegt? Aber jetzt lassen Sie uns das Abendgebet sprechen, wenn die Glocke läutet. Zu diesem Bibelwort, ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen. Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag. Deine Wundermilde diente mir zum Schilde den vergangenen Tag. Sei die Nacht auch auf der Wacht und lass mich von deinen Scharen um und um bewahren. Lass auch meine Lieben keine Not betrüben, sie sind mein und dein. Schließ uns mit Erbarmen in den Vaterarmen, ohne Sorgen ein. Ich bei dir und du bei mir, also sind wir ungeschieden und ich schlaf im Frieden. Amen. Kenne ich mich, kenne ich meine Mitmenschen? Wir schauen oft so mit entlarvenden Augen auf die anderen, entdecken ihre Schwächen und Gott sei Dank gibt's auch noch gütige Augen. Hier im Oberland gibt's manche begnadete Erzieher und ein Pfarrer hat mir erzählt, einer meiner Buben war zum zweiten Mal durchgefallen in der Schule. Das ist ja auch Pfarrerschicksal, Vater versetzt, Kind sitzen geblieben. Und der Oberstudiendirektor hat gesagt, in unserer Anstalt ist kein Platz für Ihren Sohn. Sie haben ihn falsch eingeschult im Gymnasium. Sie können ja noch in einer Privatschule versuchen, ob er da genommen wird. Und er ist nach Wilhelmsdorf gefahren, mit zitterndem Herzen. Das sei ein guter Pädagoge. Zusammen mit seinem Sohn ist er hingefahren. Und dann hat der Oberstudiendirektor gesagt, so, zu dem Buben hast du auch das Zeugnisheftle mitgebracht. Na, les mal vor, was du hast. Mathematik 5, Latein 4, Englisch 5, Geografie 4. Und so ist weitergegangen. Der Vater hat gesagt, ich habe gemeint, ich sei zu einem guten Pädagogen gekommen. Jetzt erniedrigt er meinen Sohn. Und am Schluss hat der Oberstudiendirektor gesagt, ist das alles?
Ja.
Ha! Da sind wir noch mit ganz anderen Sachen fertig geworden. Plus zwei Fünfer. Ha! Mensch, ein Leiter, ich brauch mit drei Sechser. Und der Vater hat mit Tränen in den Augen mir gesagt, das erste Mal hat mein Sohn und ich wieder Boden unter den Füßen gehabt. Ist Ihnen schon aufgefallen bei den vielen Gemälden, die es von Jesus gibt, dass die Haartracht unterschiedlich war, das Gewand, aber immer haben sich die Künstler in allen Jahrhunderten bemüht, die Augen Jesu mit einer besonderen Liebe darzustellen. Wir wissen ja gar nicht viel von Jesus, groß gewachsen, klein gewachsen war. Aber wir wissen aus der Bibel, das war offenbar dem Matthäus, Markus, Lukas, Johannes wichtig, wie oft berichtet ist, er sah ihn, nicht die Menge, sondern Einzelne. Du, Nathanael, als du in dem Feigenbaum saß, sah ich dich. Bis hin zum Kreuz Jesu, als er in seinem Leiden so in der Not war, da würden wir bloß noch an uns denken, wie man es mit mir treibt. Vater,
vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Da die Henkersknechte gesehen. Maria, das ist dein Sohn. Johannes soll sich um dich annehmen. Johannes, das ist deine Mutter. Als da in jenem Haus der Gichtbrüchige, dieser Gelähmte, durchs Dach heruntergelassen wurde, von den vier Freunden, die Matratze an Stricken heruntergelassen. Da hat wahrscheinlich der Petrus sich geärgert und sagt, was für Schweinerei, dass man uns da der Dreck auf den Kopf schüttelt. Bei Jesus heißt, da er ihren Glauben sah, das Zutrauen der vier Freunde. Dann hat er natürlich auch gesehen, die verkrüppelten Hände, wo jeder Finger geschrien hat, mach mich gesund. Aber er hat auch die eigentliche Not gesehen. Mein Sohn, dir sind die Sünden vergeben. Und er hat gesehen, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die haben gar nicht gedacht, wenn du was kannst, dann soll er aufstehen, soll er gesund werden, sondern die haben gedacht, Sünden vergeben kann doch bloß Gott. Und dann heißt, als Jesus ihre Gedanken sah, wie in einer Tomographie. Ach, wie gut ist, dass Jesus mit seinen gütigen Augen durch und durch sieht und uns versteht. Als die Jünger bei Nacht Not litten auf den Wellen, sah sie Jesus und er kam zu ihnen. Wo andere bloß bei dem reichen jungen Mann gesagt haben, dieser eingebildete Fatzke, der muss immer gleich in religiöse Diskussionen gehen, der möchte in den Himmel kommen, der soll was gescheit schaffen. Da heißt, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und als beim Petrus das passiert ist, was er sich eigentlich verboten hatte, auch nur zu denken, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht, auf mich kannst du bauen und dann war es über ihn gekommen und er hat seinen Herrn verleugnet und Jesus sah ihn an. Nicht mit vorwurfsvollen Augen, sondern Petrus, du weißt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Stellen Sie vor, wenn das uns heute gelten würde. Wenn das nicht bloß alte Geschichten wären, dass Jesus Menschen durch und durch versteht. Dass er mit gütigen Augen durchblickt und wenn wir uns nach außen hin auch noch ganz sicher geben, er sieht, wie kaputt wir sind, dass wir eigentlich nicht mehr können. Liebe Freunde, ich habe den Eindruck nach jahrzehntelanger seelsorgerlicher Tätigkeit, es gibt kaum einen Menschen, der nicht mehr kann. Unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Diakonie, die können nicht mehr. Das geht bis hinauf in die Führungsetagen der Wirtschaft. Das sind nicht die Bosse, die wir kritisieren müssen, die können nicht mehr. Die Vorstandsetage trägt alles mit, bis dahin, wo es schief geht. Dann ist der Chef, der Vorstandsvorsitzende dran, Mutterseelen allein. In der Politik, der Teufel und der Herr Kohl, die haben da auch bloß 1200 Gramm Gehirn wie wir und sollen die Weltprobleme lösen. Die sind oft sterbenseinsam, da drückt sich jeder Berater und sagt, ja, Sie sind der Chef, Sie bestimmen die Richtlinien der Politik. Ihr habt den Eindruck, dass nicht bloß Mütter und Väter und Lehrer und Richter und Ärzte kaputt sind, und wir haben gar keinen Blick dafür, sondern dass Jesus heute auch diese ganze Menschheit sieht, so wie es uns berichtet wird. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, schwäbisch übersetzt, es verbarmte ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Wenn es das gäbe, dass heute Jesus auch so da wäre. Dass steht. Auch mit dem, was ich keinem Menschen sagen kann. Oberkirchenrat Hans Schäfer aus Thüringen, werden ja ab morgen das Vorrecht haben, dass Bruder Habicht uns die Vorträge hält, Da heißt dann bei uns nicht Holster Geier, sondern Holster Habicht. Der kommt aus Thüringen, aus dieser Kirche. Der Oberkirchenrat Schäfer uns die Geschichte erzählt hat, er ist als junger Pfarrer in 3 Filialdörfern am Sonntag über Land gegangen mit seinem Kantor, der ihn begleitet hat in die schlecht besuchten Gottesdienste. Und der Kantor musste jeden Sonntag 3-mal die Predigt vom Herrn Pfarrer Schäfer anhören. Und einmal, wie es so über Sand ging, hat der Kantor gesagt, Herr Pastor, wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man glauben, Jesus gibt's wirklich. Ja, Jesus gibt's wirklich. Der Goethe konnte es sterben und der Schiller und der Dr. Sauerbruch und der Mahatma Gandhi, Leute, die uns hätten helfen können heute an vielen Stellen, die kann Gott verzichten. Aber auf einen hat er nicht verzichten wollen, auf den Jesus, den hat er aus dem Grab herausgeholt. Den brauche ich und den braucht ihr. Jesus lebt heute und wenn uns einer versteht, dann er. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Ich habe mir von einem Fachmann sagen lassen, die Schäfer, die Hirten, kennen ihre Schafe, die ja alle etwas ähnlich aussehen, an ihren Besonderheiten, oft an ihrem Makel. Das eine hat ein zerrissenes Ohr, das zweite frisst nicht so gerne, das dritte bleibt immer etwas zurück, das trödelt, das vierte lahmt auf seinem Bein. Der Fachmann kennt seine Schafe an den Schwächen. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann brauchen wir unsere Fehler nicht verstecken. Dann gibt's bei Jesus eine ganz große Ehrlichkeit. Jesus hat nicht bloß gesagt, ich bin der gute Hirte, sondern ich bin gekommen als ein Arzt für die Kranken. Sie wissen, wie es beim Arzt ist. Wenn man da aufgerufen wird im Sprechzimmer, sagt der Onkel Doktor so, wo fehlt's? Und da wäre keiner so töricht zu sagen, Herr Doktor, mir geht's gut, ich kann alles essen, ich schlafe wunderbar, ich kann noch joggen, mir geht's gut. Da würde der Arzt sagen, Entschuldigung, dann sind Sie hier fehl am Platz, dann gehen Sie raus, ich habe draußen noch das Wartezimmer voll mit Leuten, die mich brauchen. Wenn Jesus der große Arzt ist, der uns kennt, der uns bloß in die Augen schauen muss und sagt, Sie gefallen mir nicht recht, was ist denn los? Dann dürfen wir es bei ihm wahrhaben, wo es uns fehlt. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie heute Abend noch ein Blatt Papier vornehmen, ihm sagen, wo Sie es erkennen, wo es fehlt. Jesus kennt's, aber es ist gut, wenn man ihm das sagt und sich seiner Behandlung ausliefert, weil es nicht bloß wie bei dem Oberstudiendirektor von Wilhelmsdorf ist, sondern wie bei einem guten Arzt. Die wollen doch helfen, auch wenn an vielen Stellen unseres Lebens ungenügend ist. Wir wollen es doch miteinander packen. Und er kann uns erst helfen, wenn wir es wirklich auch selber vor uns wahrhaben sollen. Ich brauche dich, Herr Jesus, ich brauche dich als der Arzt. Ich brauche dich als den Hirten. Ich brauche dich, der mich versteht. Ich habe viel in meiner Tätigkeit als Pfarrer und als Synodaler und als Mann des Jugendwerks zu Christengemeinden in anderen Kontinenten reisen dürfen, dabei auch Gelegenheit gehabt, viele Tempel von anderen Religionen zu sehen. Wie gehen die Augen beim goldenen Buddha in Bangkok über die hinweg, die da vor ihm ihre Blumengebinde bringen, ihre Fettopfer. Wie kalt sind die Augen Vishnus. Wie zornig blicken die Augen in vielen Götterbildern in Afrika. Einer versteht mich durch und durch mit seinen gütigen Augen, dieser Jesus, der mein Leben neu machen will. Wie gesagt, wir brauchen uns nicht verstellen, sondern sagen Sie es ihm. So sieht's bei mir aus, weil Jesus etwas machen will. Wir brauchen auch keine Angst haben. In vielen Ehen ist die Angst, Mensch, wir passen doch gar nicht zusammen. Je länger wir verheiratet sind, merken wir, wie fremd wir uns sind. Mensch, wenn vollends das herauskommt, dass wir uns absolut nicht verstehen, dass das eine Messallianz ist, nebenbei gesagt, jede rechte Ehe ist eine Messallianz. Das macht's Leben erst interessant, nicht? Wenn es bloß gleich und gleich gesellt sich ganz wäre, stinklangweilig. Nicht? Aber der Schrecken ist da. Wir sind so anders. Wir sind so fremd. Bei Jesus brauchen Sie die Angst nicht haben, dass die Abgründe bei unserem Leben herauskommen könnten. Herr, du kennst unseres Herzens Grund, auch das, was ganz tief unten drin ist, was sich abgesetzt hat als Sumpf. Und gerade deshalb bin ich sein Fall. Weil er nicht bloß ein Liebhaber ist, der nach einer Geliebten Ausschau hält, sondern weil er der Arzt ist, der Hirte, der das Verirrte sucht. Gerade deshalb, weil in unserem Leben diese Sprünge sind, diese Abgründe, diese Verzweiflung, das uns nur wie eine Papierwand trennt von dem Abgrund der Verzweiflung. Der große dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat gesagt, man hat lange gemeint, Gott zu finden, indem man alles anzweifelt, auch in der Bibel, in der Religion. Wir kennen das ja in der Theologie, große Zweifel. Aber es wird die Zeit kommen, da der Ausgangspunkt, das Absolute zu finden, Gott zu finden, nicht der Zweifel ist, sondern die Verzweiflung an sich selbst. Ich kann doch gar nicht. Wir waren zu Hause 6 Geschwister und haben großartige Eltern gehabt. Und unsere Mutter hat uns, wie der Vater, ganz entscheidend viel mitgegeben. Aber einmal hat die Mutter in Verzweiflung gesagt, ich habe bei eurer Erziehung alles falsch gemacht. Wir haben bloß das Gute gesehen, was wir von unserer Mutter bekommen haben. Aber sie hat vor Gott erkannt, was sie falsch gemacht hat, wo sie vielleicht zu streng war, wo sie zu lax war. Ich habe alles falsch gemacht. Liebe Freunde, das kann über uns kommen. Wenn die Kinder heranwachsen und sie entdecken, was man ihnen schuldig geblieben ist, was man falsch gemacht hat, da helfen keine Erziehungsbücher. Haben Sie schon jemanden gesehen, der in der Erziehung alles richtig gemacht hat? Sie werden immer an den Menschen, die ihren Lebensweg begleiten, schuldig werden. Und die Mutter hat es erkannt, alles habe ich falsch gemacht. Dieses Wort alles ist nochmal aufgetaucht. Als sie ganz plötzlich vor 12 Jahren dann verstorben ist, am 3. Herzinfarkt. Ich war gerade auf dem Rückflug von Thailand. Sind meine beiden Brüder aus der Synode herausgerufen worden. Ans Sterbebett, als sie dann ankamen, war die Mutter gestorben, aber neben dem Sofa, auf dem sie gestorben war, ja, dann oft ein Sterben, so wie wenn wir geboren werden, ist nochmal ein harter Kampf ins Leben hinein und aus dem Leben hinaus, hatte sie einen kleinen Zettel geschrieben, da stand drauf, alle meine Sünden hat Jesus weggenommen. Ich habe alles falsch gemacht und Jesus, der Hirte, der Arzt, will alles recht machen. Der sagt nicht zu uns, ha, jetzt nimm's doch nicht so tragisch, du hast da manches gut gemacht. Wenn alle so wären wie du, dann wär's gut. Na, Jesus sieht durch, wo es wirklich falsch war. Wo wir dem alten Opa harte Worte gegeben haben, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. Ich war heute bei einer Beerdigung, ich hätte auch diese Frau, die da beerdigt wurde, in den letzten Jahren ein paar Mal besuchen sollen, wenn ich in Tübingen war. Ich habe immer gedacht, ach, das reicht noch später. Bei jeder Beerdigung fällt uns ein, was wir schuldig geblieben sind. Das dürfen wir vor Jesus wahrhaben, weil er gekommen ist als einer, der uns versteht, mit unserem Erschrecken über uns selbst. Gerade wenn wir über uns selbst erschrecken, sind wir sein Fall. Wir sollten uns da nicht wegducken. Jesus hat einmal das schöne Wort gesagt, oh, wie oft habe ich euch versammeln wollen, Wissen Sie, wie es weitergeht? Wie eine Glucke ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Wir sind natürlich die starken Männer. Wir Männer sind sowieso nicht stark, wir tun bloß so. Nicht? Wenn wir Kinder gebären müssten, wir würden an jeder Geburt sterben. Nicht? Die Frauen sind stark. Das starke Geschlecht. Aber auch da brauchen wir uns nicht stark gebärden. So, wir sind wie kleine Biberlen, die die Wärme der Gegenwart Jesu brauchen, der uns durch und durch versteht und uns bergen will, uns armselige, gefährdete Menschen. Was für Bilder! Ich bin gekommen, das verlorene Schaf zu suchen, das wärmebedürftige, schutzlose Küken unter die Flügel zu sammeln. Vielleicht versteht uns Jesus besser, als wir so tun. Mit all meiner Erfahrung, mit all dem, was Gott an Können in mein Leben hineingegeben hat, bin doch oft bloß wie ein rohes Ei. Verletzlich. Und da kennt mich Jesus. Da brauche ich gar nichts vorspielen. Er kennt mich durch und durch. Und jetzt sagen Sie einfach heute Abend, ich brauche dich, Herr, ich brauche dich. Gut, dass du mich verstehst, dass ich nicht vor dir schauspielern muss. Ein letztes. Zur Zeit ist schon wieder beinahe vorbei. Neben dem, lassen Sie uns ehrlich sein, vor Gott das einmal hindenken, so bin ich wirklich. Ich bin gut, dass dein Auge mich sieht. Ich möchte vor deinem Auge leben. Wir sind mal eingeschneit worden auf einer Hütte und haben warten müssen, bis wir freigeschaufelt werden. Und da hat einer gesagt, lasst uns doch einmal einen Brief schreiben an Gott. Mit all dem, was bereinigt gehört zwischen Gott und uns. Unvergessliche 3 Stunden der Ruhe in dieser Hütte, bloß ab und zu noch Schritte, dass Leute noch ein zweites und drittes Blatt Papier geholt haben. Es war eine Beichte vor Gott, nicht vor Menschen. Herr, ich brauch dich, ich brauch dich. Nicht wegducken, ich brauch dich, ich bin arm. Nicht weglaufen, du verstehst mich doch. Herr, ich brauch mich auch nicht entschuldigen, ich brauch mich nicht besser machen. Ich brauche nicht sagen, die anderen sind doch auch nicht besser, sondern du verstehst mich durch und durch. Und du weißt auch, dass ich anders werden will. Du weißt, dass in meinem Leben ein Hunger ist, dass es besser wird, dass ich heil werde. Herr, ich möchte doch nicht im Dreck stecken bleiben. Du verstehst mich. Das ist das Letzte, was ich Ihnen sagen will. Sich nicht beruhigen. Wenn unser Gewissen vom Herrn Jesus berührt ist, ist eine Gefahr, dass wir schnell wieder durch all das, was uns auf uns einstürmt, beruhigen. Ich habe einen Pfarrer erlebt, der war genial. Der war in einem Ort, wo es sehr viel Tunichtgute gab. Und wenn so eine schwierige Beerdigung war, dass die Angehörigen gesagt haben, ja, unser Vater, wie der für uns gesorgt hat und er hat geschafft, ein Leben lang. Und jeder hat eigentlich gewusst, also die Familie hat gezittert vor dem Vater, gell. Und der Pfarrer sich überlegt hat, wie er es machen soll, ob er jetzt da vor der versammelten Trauergemeinde lügen soll, obwohl alle wussten, wie es war. Dann hat er es so gemacht und hat gesagt, wir beklagen heute das Ableben von dem und dem. Ihr wisst ja selbst, wie er war. Punkt, nicht? Er hat alles gewusst, nicht? So können wir auch sagen, Jesus, du weißt, wie ich bin. Also, ich wäre gerne ein bisschen anders, aber das klappt eben nicht. Nein, Jesus möchte etwas Neues machen. Wie ein Arzt herausgefordert ist, dadurch, dass er Krankheit hat. Mensch, das möchte ich doch in den Griff bekommen. Jesus möchte unsere Not, unsere Schwachheit in den Griff bekommen. Martin Luther hat einmal gesagt, niemand lässt den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun will. Ich möchte Ihnen sagen, lassen Sie den Glauben nicht fallen, dass Gott an Ihnen Großes tun will. Mehr als Sie je bis jetzt erlebt haben. Und deshalb gibt es ein großartiges Gebet in der Bibel, Psalm 139, wo es heißt, Herr, du erforschest mich, kennst mich, du verstehst jedes Wort. Noch bevor es über meine Lippen geht, weißt du, was ich sagen will. Du kennst mich, bevor ich noch überhaupt geboren war, als ich in meiner Mutterleib geformt war. Und da schließt der Beter ab. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Das heißt doch nicht, Herr Jesus, manchmal weiß ich selber nicht, ob ich auf dem richtigen oder falschen Weg bin. Aber du weißt's. Du weißt, ob ich vor mir selbst schauspielere, ob ich fromm tue. Jetzt pack mich, du siehst durch. Und du weißt, was für mich das Richtige ist und führ mich auf ewigem Weg. Einer versteht mich durch und durch. Unsere Kinder, uns, die vielen angefochtenen Menschen. Einer, der sich nicht mit Grausen abwendet, wenn er das sieht, was in uns an Fehlern ist, sondern wie ein Arzt, wie ein Hirte, sich erst recht uns zuwendet. Und das wollen wir jetzt ihm dankbar im Gebet sagen, dass wir ihn brauchen. Herr Jesus, du hast schon so oft auf uns geschaut, wir haben es gar nicht gemerkt. Deine ewige Welt ist doch gar nicht so weit weg. Und du verstehst uns mit unseren Einwänden, mit unserem Zweifel, mit der Härte unseres Herzens, mit unserer Verletzlichkeit, mit unserer Ungeduld, dass wir es vor uns gar nicht wahrhaben können, wie viel wir schon falsch gemacht haben. Aber du hast Augen der Liebe und möchtest bloß eins, dass wir weiterkommen auf dem Weg zu dir, dass wir heil werden. Jetzt gib, dass wir uns nicht wegducken, sondern dass wir das festmachen vor dir, Herr, ich brauche dich, ich brauche dich. Leite mich auf ewigem Weg. Amen.